Halleluja, da sind wir endlich wieder. Herzlich willkommen zur neuen, längst überfälligen Folge des Stadionsprecher, dem Podcast über Kommunikation im Fußball. Und damit auch ein herzliches Hallo an Jens. Hallo Jens.
Hi Nils, mein Gott, was bin ich froh, dieses Intro mal wieder zu hören.
Oh, es war zu lang. Lange es gedauert, lang. Ne? 4 Wochen, glaube ich, haben wir jetzt tatsächlich nicht aufgenommen. Aber aus guten Gründen. Jens, was war los?
Also Grund 1 ist, glaube ich, wir machen den Podcast ja leider nicht hauptberuflich.
Noch nicht.
Noch nicht. Noch nicht. Wir arbeiten dran. Also das heißt, viel zu tun. Ich war zwischendrin mal eine Woche in Dresden und Chemnitz. Du hattest 27 Moderationen in 3 Wochen,
ja, so gefühlt. War viel los, das stimmt. Von daher, ja, und wir haben uns gedacht, also ich habe gerade irgendwie erst gehört, ich glaube bei den iTunes-Charts sind Lanz und Brecht der erfolgreichste Podcast. Also wenn wir die abgelöst haben, dann versprochen, nehmen wir auch wirklich jede Woche auf. Solange das noch nicht so weit ist, müssen wir uns diese Pausen hin und wieder mal gönnen. Und zwischendurch war ja auch noch DFB-Pause. Yeah. Und da war gefühlt auch nicht so viel los. Friede, Freude, Eierkuchen läuft einfach zu gut gerade für Nagelsmann und Co. Da haben wir uns auch gedacht, was sollen wir uns hier hinsetzen und sagen, läuft alles gut, wäre ja auch lame gewesen. Deswegen haben wir gedacht, wir warten lieber wieder ab, bis die Liga startet und haben es schon geahnt, dass sich das ein oder andere Thema auftut. Und genau das ist auch passiert.
Ja, also wir starten mal mit dem Highlight-Thema des Wochenendes, nämlich der Entlassung von Steffen Baumgart beim HSV. Mhm. Das Kapitel ist beendet. Der Trainer und seine Assistenten wurden am Sonntag freigestellt. Steffen Baumgart hatte, ich glaube, Februar 2024 übernommen, also so ein Dreivierteljahr.
Gar nicht mal so lange, ne?
Nee, gar nicht mal so Amt. So lange hat ja dann, glaube ich, sie auf Platz 2 oder Platz 3 übernommen und ist dann am Ende Vierter geworden. Mhm. Sie haben den Aufstieg verpasst und eigentlich wollte jetzt Stefan Kunz, der neue Sportchef, mit ihm gemeinsam eben den Aufstieg angehen, aber da zieht er jetzt im November die Reißleine.
Ja, lief auch einfach zuletzt nicht mehr so wahnsinnig gut. Also jetzt 5 Pflichtspiele ohne Sieg, darunter auch Niederlagen gegen Elversberg und Braunschweig in der Liga. 2 Unentschieden gegen Nürnberg und Schalke und auch das Pokalaus gegen Freiburg. So hat man sich das natürlich nicht vorgestellt.
Nee, und gerade jetzt auch so gegen diese krisengeschüttelten Schalker. Führst 2-0 zur Halbzeit und gibst das Spiel noch aus der Hand, spielst 2-2. Das ist natürlich was. Ach, das kannst du dir als HSV auch nicht erlauben, wenn du aufsteigen willst. Und sie haben es von den Fans dann auch zu spüren bekommen, gellendes Pfeifkonzert zum Schlusspfiff auch. Also von daher, da hat man schon auch gemerkt, oh, jetzt könnte sich was tun. Und Stefan Kunz hat dann am Abend noch gesagt, ja, wir müssen das jetzt erstmal analysieren. Und das haben sie augenscheinlich am Sonntag getan und Steffen Baumgart eben freigestellt.
Ja, und jetzt sagt dann Sportchef Stefan Kunz über Steffen Baumgart. Steffen hat mit großer Leidenschaft, Energie und Einsatz bis zuletzt alles für den HSV gegeben. Unsere Analyse der aktuellen Situation und des gestrigen Spiels hat aber nochmals verdeutlicht, dass wir für den Weg aus der Leistungs- und Ergebniskrise einen neuen Impuls für nötig erachten. Und deswegen geht man also getrennte Wege, um die Ziele des HSV nicht zu gefährden. Und das Ziel kann ja nur Aufstieg sein, jetzt nach, ich weiß nicht, 38 Jahren in der zweiten Liga oder so.
Ja, ich glaube, es ist das verflixte 7. Ja. Also von daher, vielleicht klappt es ja im verflixten 7. Aber eben mit einem neuen Trainer. Ja, und das ist schon auch überraschend, denn wir haben im Sommer schon mal über den HSV gesprochen. Und da hatte man so das Gefühl, da haben sich so 2 Buddies gefunden.
Das stimmt.
Ja. Also es gab ein langes Interview auch bei 11 Freunde gemeinsam. Da haben sie darüber gesprochen, klare Kommunikation auf Augenhöhe. Steffen Baumgart hat auch gesagt, ja, jetzt habe ich endlich hier mal einen Chef, der genauso viel von Fußball versteht wie ich. Mhm. Also das klang alles nach totaler Harmonie. Ja, und manchmal funktioniert es dann nicht so.
Ich finde es auch schade, muss ich sagen, weil ich halte, wie du weißt, viel von Stefan Kunz und ich halte auch viel von Steffen Baumgart. Und ich hätte mir schon auch in der Theorie das gut vorstellen können, dass das funktioniert da mit Steffen Baumgart. Warum das jetzt so ist, dass es nicht funktioniert hat, das ist wahrscheinlich vielschichtig das Problem. Aber dass die 2 erstmal korrekte Typen sind und auch kommunikativ starke Typen sind, darauf achten wir ja auch sehr. Das, würde ich sagen, ist erstmal unbestritten. Aber was glaubst du denn, warum es nicht funktioniert hat mit Baumgart und dem HSV?
Also, wie gesagt, du hast es ja eben schon gesagt, eigentlich hat es ziemlich gut zusammengepasst, der ehemalige HSV-Fan. Ich glaube schon, dass Baumgart jetzt als Trainer in seiner vergangenen oder in seinen erfolgreichen Zeiten, die er bei Paderborn oder bei Köln hatte, schon eher immer damit gespielt hat, ein bisschen der Außenseiter zu sein. So wir gegen die, ich bin anders. Ich stehe im November im Schneeregen mit dem T-Shirt und mit der Kappe auf dem Feld und bin nicht hier in dicken Mantel eingepackt oder sowas. Ich bin mit meinen Jungs, ich kämpfe mit meinen Jungs. So diese wir gegen die. Das ist natürlich beim HSV ganz anders. Ja. Der HSV ist quasi ja der ehemalige Bundesliga-Dino, 110.000 Mitglieder. Ich habe es nachgeschaut, auf Platz 15 weltweit, was die Mitgliederzahlen angeht. Also ein Riesenverein. Egal, wo die hinkommen, sagen die Mannschaften, der HSV kommt heute 100%. Wie beim Bayern, ganz genauso. Ja, und so ist es für den HSV in der zweiten Liga eben auch. Und dazu kommt, und das hat Stefan Kunz jetzt auch nochmal zur Entlassung auch gesagt, dass sie auch mit dem Fußball unzufrieden waren. Es ging eben nicht nur um die Ergebnisse, die nicht gestimmt haben, sondern eben auch der Fußball, der nicht so gepasst hat. Und er hat auch noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie diese Entlassung abgelaufen ist. Er hat bei Bild, glaube ich, ein Interview gegeben und da gesagt, ja, sie hatten erstmal mit dem gesamten Trainerteam gesprochen und dann wäre er aber noch mal mit Steffen Baumgart auch noch mal in so ein Zweiergespräch gegangen. Und augenscheinlich, das hat er dann auch durchblicken lassen, hat er kein Konzept gesehen von Steffen Baumgart, dass sie das jetzt rumreißen können. Also, so wie er schon sagte, es war eine klare Kommunikation zwischen Männern, die hat es gegeben. Aber anscheinend hat er dann schon keine Hoffnung mehr gehabt, dass Steffen Baumgart das rumreißen kann.
Aber ich finde den Gedanken, den du da äußerst, echt interessant. Also, das könnte ja durchaus sein, dass Baumgart eben eher in dieser Underdog-Rolle sich wohlfühlt und dann kommst du eben zu so einem Verein, der in der zweiten Liga auf jeden Fall mal eigentlich ziemlich alles gewinnen muss. Gefühlt würde er irgendwie besser nach St. Pauli passen als zum HSV, ne?
Stimmt, ja. Absolut. Und das ist auch so. Und so hat er sich auch über die Jahre gegeben. Auch beim 1. FC Köln kann ich mich auch an ein Interview erinnern. Da wurde er dann auch drauf angesprochen. Er hat früher auch Geldschwierigkeiten gehabt. So als Fußballer in den 90ern war es halt nicht so, dass die Gehälter gezahlt wurden, die es heute halt für die Spieler gibt. Und er ist dann schon am Ende seiner Laufbahn so ein bisschen in die Geldschwierigkeiten reingekommen. Dann haben sie ihn auch gefragt, so und jetzt haben sie ja als Trainer wieder Kohle. Was leisten sie sich denn jetzt mit dem Geld? Und hat er gesagt, also was ich mir leiste, ist nach einem guten Spiel mal eine gute Flasche Whisky oder sowas. Also wirklich so auch dieser...
Eine ganze Flasche nachher?
Ich weiß nicht, ob er sie auf einmal trinkt, aber weißt du, so dieses... ich weiß, wo ich herkomme und mir ist dieser Reichtum, bedeutet mir nichts. Ich hole mir eine Kleinigkeit für mich und dann ist aber auch gut. Und so dieses, so ist er ja auch rübergekommen und ja, deswegen ist er einer Person vielleicht wie dir dann auch gut in Erinnerung, dass du sagst, ich finde den eigentlich sympathisch, den Kerl.
Ja, ja, ja. Nee, ich mag den auf jeden Fall. Und trotzdem ist ja jetzt die ganz spannende Frage, wer folgt auf Steffen Baumgart? Also, der Aufstieg ist natürlich mehr oder weniger Pflicht, mindestens mal für Stefan Kunz. Und jetzt werden ja schon wieder wild Namen gehandelt. Alte Rückkehrer werden vor allem gehandelt. Also ich habe wieder Felix Magath gehört. Der wird ja irgendwie beim HSV seit Jahren ins Spiel gebracht. Oder er bringt sich selber ins Spiel, keine Ahnung. Bruno Labbadia, Nico Kovac, Urs Fischer, Ruud van Nistelrooy. Komm Jens, wer wird's?
Also... eins wissen wir zumindest sicher, es wird nicht Stefan Kunz selbst. Ja. Danach wurde er ja auch gefragt. Herr Kunz, wie sieht's denn aus? Wollen Sie sich nicht bis Ende der Saison oder jetzt zumindest zur Winterpause auf die Trainerbank setzen? Da hat er sofort gesagt, auf gar keinen Fall. Kommt nicht in die Tüte. Jetzt übernimmt erstmal Co-Trainer Merlin Polzin den Verein. Am Wochenende geht's gegen den KSC, glaube ich. Und dann, man hört schon, dass es eventuell Bruno Labbadia werden könnte. Die kennen sich gut, die sind zusammen in den Anfang der 90er Jahren, haben sie Erfolge gemeinsam beim 1. FC Kaiserslautern gefeiert, Stefan Kunz und Bruno Labbadia, und sind seitdem befreundet. Bruno Labbadia war schon zweimal Trainer beim HSV, könnte also das dritte Mal werden. Da scheint es irgendwie eine Männerfreundschaft zu geben zwischen den beiden und dann könnte man sich vorstellen, dass das funktioniert. Aber ist es gut? Wäre das eine gute Sache?
Ja, so, ganz kurz noch ein Gedanken vorneweg. Ich glaube tatsächlich auch, dass sich Stefan Kunz es nicht antun wird, Felix Magath zu holen. Also rein von der persönlichen Ebene kann ich mir nicht vorstellen, dass Stefan Kunz darauf Bock hat. Also gerade wenn er jetzt so ein angenehmes Verhältnis mit Steffen Baumgart auch gepflegt hat, glaube ich nicht, dass er sich jetzt den Magath da reinholt, mit allem Respekt vor den Leistungen von Felix Magath, aber er ist einfach ein anderer Typ und jemand, der dann, glaube ich, sehr viel auch selbst entscheiden will und da auch, glaube ich, weniger gerne Widerworte akzeptiert. Deswegen so halte ich Labbadia auch, ja, ich halte Labbadia für definitiv wahrscheinlicher. Ob er jetzt das Ruder rumreißt, ach, es ist schwer zu sagen. Ich meine, wen willst du dann auch hinsetzen beim HSV? Die hatten in den letzten Jahren jetzt seit dem Abstieg, ich glaube, 7 Trainer roundabout. Also du kannst sagen, eigentlich pro Jahr einen Trainer. Mhm. Sie haben selten an einem länger festgehalten. Tim Walter war ein bisschen länger da, aber vorher war es ja dann teilweise auch nur interimsmäßig. Also ich bin selbst gespannt. Aber man muss ja sich auch fragen, gerade weil sie es jetzt so oft mit dem Aufstieg versucht haben und gescheitert sind, ist der Trainer jetzt der entscheidende Mann oder brauchen die nicht eigentlich mal irgendwie einen Psychologen oder Psychotherapeuten, der mit den Spielern mal ein bisschen arbeitet, damit die wieder in die Spur finden? Ich fand es nämlich auch echt interessant, dieses Bildinterview, was du mit Kunz angesprochen hast, das habe ich auch gesehen. Und er sagte ja auch, dass er es auffällig fand, dass die Mannschaft Angst hatte, wenn sie in Führung lag, diese Führung noch aus der Hand zu geben. Und das ist ja nun eine ganz klare Kopfsache. Und er hat auch gesagt, dass sie dann erst richtig gut gespielt haben, wenn sie das Gefühl hatten, sie haben nichts mehr zu verlieren. Das heißt, da passiert super viel im Kopf und gerade dieser Druck, wir müssen halt aufsteigen und dafür müssen wir eigentlich fast jedes Spiel gewinnen, dem musst du als Spieler natürlich auch gewachsen sein. Und dann ist die Frage, hast du dafür die richtigen Spieler im Team und sind die dann richtig eingestellt?
Absolut, und dazu kommt ja, dass sie einfach auch viele Spieler in der Mannschaft haben, die diese Rückschläge in den vergangenen Jahren auch erlebt haben. Sie waren dabei, ich habe es jetzt vorhin gesagt, sie waren auf Platz 2 oder 3, als Steffen Baumgart kam und sind dann doch Vierter geworden. Relegation das eine oder andere Mal verpasst. Ja. Das macht auch was im Kopf mit den Spielern, da gebe ich dir vollkommen recht. Also entweder einen Psychologen, der wirklich das Team unterstützt oder eben einen Trainer, der wirklich an die Spieler rankommt und ihnen diese Angst eben nehmen kann. Und ja, da gehe ich mit. Das ist wahrscheinlich nicht Felix Magath.
Glaube ich auch. Ja. Der wird dann eher halt den Druck erhöhen und wird sagen, ihr müsst. Und er wird natürlich sehr auf dieses Körperliche gehen. Aber ich glaube auch, das Grundproblem ist beim HSV im Kopf.
Ja. Und ich könnte mir wirklich von den genannten Kandidaten, und es gibt ja noch einige mehr, zum Beispiel auch der aktuelle Trainer von Paderborn. Gut, der steht im Moment auf Platz 1. Warum sollte der zum HSV wechseln? Mhm. Aber die spannendste Variante fände ich schon wirklich Ruud van Nistelrooy. Mhm. Weil das finden auch viele Fans cool, weil das hat natürlich auch so ein Großstadt-Flair. Mhm. Also da kommt so eine große Persönlichkeit zurück zum Verein und rettet den Verein. Ich glaube aber eher, dass es ein Typ wie Urs Fischer wird. Also jemand, der so eine gewisse Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt und einfach sagt, wir machen das jetzt Schritt für Schritt und dann gehen wir hoch. Wenn nicht in diesem, dann im nächsten.
Und so einen brauchst du auch, glaube ich. Das sehe ich auch so. Das wird spannend. Wir werden es verfolgen, wie sich das beim HSV entwickelt.
Ja, wirklich.
Ja, und damit können wir eigentlich auch direkt zu einem weiteren hochspannenden Thema kommen, das nicht nur sportlich ist, sondern auch politisch. Also Vorsicht, Jens, wir betreten jetzt dünnes Eis.
Oha.
Und nicht zuletzt, weil man ja feststellen muss, dass die politischen Diskussionen in unserem Land zurzeit besonders hitzig geführt werden. Regierungen zerstören sich selbst, Freunde zerstreiten sich, Familien brechen auseinander, weil es offenbar immer schwerer wird, gemeinsame Nenner zu finden bei Themen wie der Ukraine, der Migration oder Donald Trump und Elon Musk. Hm. Also keine Angst, Freunde, wir machen jetzt nicht alle Fässer auf, aber wir möchten zumindest ein bisschen über den letztgenannten Herren sprechen und damit auch ganz kurz über den vorletztgenannten. Also für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, vielleicht hier mal die Kurzzusammenfassung. Donald Trump wird der nächste Präsident
wirklich?
Der Vereinigten Staaten von Amerika.
Crazy, das habe ich nicht mitgekriegt.
Ja, und Agent Orange, wie ihn seine Freunde liebevoll nennen, stellt sich gerade seine Regierung zusammen. Nicht Teil der Regierung, aber Teil eines Beratergremiums soll auch Elon Musk sein. Er wird das Department of Government Efficiency, also Regierungseffizienz, leiten, um bis Juli 2026 groß angelegte Strukturreformen voranzutreiben und die Regierungsausgaben um $2 Billionen zu senken. Elon Musk ist ja nicht nur der reichste Mensch der Welt, sondern als Chef von Tesla, SpaceX und X alias Twitter einer der einflussreichsten Menschen der Welt. Bevor wir jetzt gleich sportlich werden, Jens, was hältst du denn von Trumps Idee, seinem neuen Best Buddy diesen Posten zu geben?
Also aus Sicht von Donald Trump macht das total Sinn, weil das könnte ich mir vorstellen, dass das auch vorher so abgesprochen war, weil Elon Musk ja schon einige Auftritte mit Donald Trump während des Wahlkampfs hatte, sich eindeutig auf seine Seite geschlagen hat. Was dann alles hintendran bei X mit dem Algorithmus noch alles passiert ist und so weiter, das können wir, glaube ich, also wir zwei zumindest nicht einschätzen, aber man kann sich schon vorstellen, dass er dieses Tool auch eingesetzt hat, um diese Meinung pro Trump zu verbreiten. Da sind sich zumindest sehr, sehr viele Leute, die sich besser auskennen als ich, relativ sicher, dass er das gemacht hat. Von daher ist es absolut folgerichtig, dass er das so macht. Es ist natürlich absolut verrückt, wenn du mal überlegst, dass so jemand dann irgendwie so, ich sage es mal, so einen Posten in der Regierung bekommt, ich weiß, kein offiziell, aber trotzdem dann in so einem Gremium sitzt, das ist schon total verrückt.
Ja, ja.
Was und meinst du?
Ja, also ich sehe natürlich Hardcore-Interessenkonflikte. Also Elon Musk hat sich die letzten Jahre so viel mit Regierungsbehörden gestritten und es ging ja vor allem immer um irgendwelche Reglementierungen, die ihn in seinem unternehmerischen Schaffen gefühlt irgendwie gebremst haben. Und ich glaube, wenn dieses Department Regierungseffizienz heißt, heißt das einfach nur so viel wie, wir schaffen extrem viele Vorschriften ab, die den Unternehmern irgendwie Geld kosten. Und das heißt natürlich dann im Umkehrschluss auch, dass wir Vorschriften abschaffen, die zum Beispiel unser Klima schützen. Und das halte ich eigentlich für Wahnsinn, dass dann, also ich bin mir relativ sicher, Musk wird erstmal alles abschaffen, was ihm selber die letzten Jahre irgendwie auf den Sack gegangen ist. Und das ist Wahnsinn, so wie du sagst. Also, und ich meine, was Musk auch für ein Typ ist, da kann man geteilter Meinung sein, dass der Mann jetzt rein unternehmerisch viel erreicht hat, würde ich niemals bestreiten. Und trotzdem ist der mir zutiefst unsympathisch. Zutiefst. Also wenn man jetzt allein in den letzten Tagen sich anguckt, was wieder los war, Merkel hat er jetzt gerade wieder beleidigt irgendwie, ne, weil sie einfach nur gesagt hat, so viel Macht und sowas ist kritisch zu sehen. Das ist halt wie ein kleines Kind. Und ich glaube, was ihn auf jeden Fall mit Trump sehr übereinander bringt, ist, der hat Bock auf Macht, auf maximal unbeschränkte Macht. Und das könnte dann aber durchaus auch wieder interessant sein, wenn zwei so Alpha-Tiere nah beieinander sind, die finden sich jetzt vielleicht gut, aber warten wir es mal ab, wie das in ein paar Monaten ist. Ne? Und da könnte sich der Wind dann, glaube ich, auch wieder ganz schnell drehen, weil wir wissen ja auch, dass beide, glaube ich, mit Widerworten nicht so gut klarkommen. Und wenn die mal nicht auf einer Linie sind, dann wird es ja auch spannend. Und ich meine, alleine, dass Musk natürlich ein Interesse daran hat, die E-Mobilität voranzutreiben mit Tesla und Trump sich ja aber auch sehr den fossilen Energien, glaube ich, ja, wie sagt man, also er will die ja auch pushen, weil er dann natürlich auch Interesse
hat. Seine Buddies hat, ja.
Genau. Also allein das wird dann ja schon interessant. Aber gut, lass uns nicht zu politisch werden, ne?
Ja, ja, absolut. Ich glaube, was tatsächlich diese zwei, die passen im Moment gut zusammen. Du hast es eben schon gesagt, nur um es nochmal zusammenzufassen. Und das, ich finde es interessant, was du gesagt hast. Wer weiß, wie lange das noch hält, denn es war vor ein paar Jahren noch anders.
Ja,
also beim ersten Wahlkampf von Donald Trump hat sich Elon Musk noch gegen ihn gestellt und hat gesagt, auf gar keinen Fall wähle ich diesen Orangenmann. Und von daher, ja, das ist spannend zu sehen, aber es ist schon eine absolut verrückte Entwicklung. Und gerade auch, wie Musk auch X oder Twitter nutzt, das ist ja auch total abgefahren.
Ja. Ja,
deswegen.
Genau, also
schwierig.
Und genau, nur weil du das sagst, es wird halt ihm auch eindeutig vorgeworfen und da gibt es jetzt auch ganz aktuell eine Studie, ich glaube aus Australien, die dann auch wiederum in der EU diskutiert wird, dass Musk wohl seine eigenen Posts natürlich durch die Algorithmen so steuern lässt, dass die besonders prominent dargestellt werden. Und da sieht man, der hat einfach so ein Darstellungsbedürfnis. Meine Güte, ich meine, der ist der reichste Mensch der Welt, dem seine Posts gucken auch so viele an. Da musst du jetzt nicht zwingend noch den Algorithmus bearbeiten, damit es noch ein paar mehr werden. Also, naja, gut. Warum reden wir darüber? Wir reden vor allem deswegen darüber, weil Musk eindeutig direkte Auswirkungen auf unseren schönen Fußball in Deutschland hat. Ja, denn immer mehr Vereine in Deutschland verlassen die Online-Plattform X. Jüngst Hansa Rostock aus Liga 3 sowie die beiden Bundesligisten Werder Bremen und der FC St. Pauli. Rostock begründete den Schritt damit, dass man sich auf die Kanäle konzentrieren wolle, die eine höhere Reichweite hätten. Also das klingt jetzt eher nach einer strategischen Entscheidung. Ja, ja. Aber bei Bremen und Pauli klingt das schon ein bisschen anders. Für Bremen sei, Zitat, die Radikalisierung der Plattform der ausschlaggebende Punkt gewesen. Und St. Pauli schreibt, Musk habe X zu einer Hassmaschine umgebaut. Rassismus und Verschwörungslegenden verbreiten sich ungehindert und werden sogar kuratiert. Beleidigungen und Drohungen werden kaum sanktioniert und als vermeintliche Meinungsfreiheit verkauft. Zudem habe Musk schon Donald Trump im US-Wahlkampf tatkräftig unterstützt. Es ist davon auszugehen, dass X auch im Bundestagswahlkampf autoritäre, menschenfeindliche und rechtsradikale Inhalte fördert und so öffentliche Diskurse manipuliert. Mhm. Das ist ein sehr, sehr starkes Statement und sehr, sehr direkt. Jens, du als Werder-Fan vor allem, was sagst du zu diesem Schritt von Werder, Pauli und Hansa?
Ich finde es konsequent, dass sie das machen. Man kann sich vielleicht fragen, alles das, was sie jetzt der Plattform oder Elon Musk vorwerfen, das ist auch schon seit Jahren bekannt. Also er hat vor rund 2 Jahren die Plattform übernommen. Also von daher, das wusste man schon relativ früh, was er vorhat und in welche Richtung er geht und dass er tausende Mitarbeiter rausgeschmissen hat und es eigentlich so gut wie unmöglich war nachzuvollziehen, wie die Algorithmen funktionieren, dass man aber auch es nahezu unmöglich war, einen Post löschen zu lassen, weil einfach keiner mehr da war, der den Post händisch löschen konnte. Ja. Also es war überhaupt keiner mehr erreichbar, den man dann hätte kontaktieren können und sagen können, hier, dieser Post ist beanstandenswert, der muss gelöscht werden, weil einfach, das gab es nicht mehr oder gibt es nicht mehr. So, von daher, das ist alles schon bekannt. Ich glaube, der Schritt ist richtig. Twitter hatte mal eine Funktion, auch gerade im Fußballbereich. Erinnere dich an diese 140 Zeichen. Mhm. Und dann haben sich natürlich so Communities auch gebildet, die dann auch Spieltage verfolgt haben. Also zum Beispiel dieses grandiose 7:1 gegen Brasilien damals in Brasilien. Das haben so viele Menschen bei Twitter verfolgt, wie noch nie zuvor ein Fußballspiel. Also Twitter, so diese Community, die Fußball-Community auf Twitter zu bringen, das hat schon Sinn gemacht. Mittlerweile, und ich glaube, das ist Bremen und St. Pauli auch klar, gibt es eben auch andere Kanäle, die man verwenden kann und nutzen kann, wo sich eben die Community auch trifft. Von daher, ich finde das richtig, weil man sagt, okay, diese Radikalisierung von Twitter oder von X machen wir nicht mehr mit und wir erreichen unsere Fans eben auch auf anderem Weg. Was man natürlich sagen muss, andersrum, warum bleiben viele bei Twitter oder bei X? Was Reichweite ist.
Genau.
Und Reichweite lässt sich eben wieder verkaufen gegenüber
monetarisieren.
Genau, gegenüber Unternehmen, gegenüber Sponsoren oder sonst irgendwie was. Also von daher, und dass Werder und St. Pauli jetzt sagen, wir gehen hier raus, wir machen das nicht mehr mit, wir konzentrieren uns auf andere Sachen, finde ich gut. Als Fan kann ich das nur unterstützen.
Und nur weil ich mich das gefragt habe, glaubst du, dass der Schritt, dass der gerade jetzt erfolgt ist, also diese Plattform zu verlassen, hat das jetzt damit zu tun, dass Musk eben von Trump jetzt noch berufen wird? Das war ja zumindest zeitlich sehr nah beieinander. Oder glaubst du, dass einfach die Punkte, die du gerade angesprochen hast, einfach jetzt lange gegärt haben und dann hat man sich jetzt eben dafür entschieden?
Na, ich glaube schon, dass das jetzt nochmal ein Punkt war, wo man sagt, okay, jetzt gibt es auch kein Zurück mehr. Also jetzt ist über die kommenden Jahre, ist da auch nichts zu erwarten, dass sich das in irgendeiner Form ändert. Ich glaube aber auch, und das ist auch legitim, dass sie jetzt auch diese Aufmerksamkeit auch nutzen, die auf diesem Thema ist. Also einfach auch zu sagen, Donald Trump, Elon Musk, das ist jetzt gerade ein Riesenthema. Jetzt gehen wir genau jetzt, um dieses Thema auch mitzunehmen, um auch wirklich darauf aufmerksam zu machen. Du, ich glaube, wenn vor einem Jahr der FC St. Pauli oder Werder Bremen bei Twitter ausgestiegen wäre, hätte kein Hahn danach gekräht und es hätte niemanden interessiert und keiner hätte hinterfragt, warum gehen die eigentlich? Was ist denn mit Twitter oder mit X los? Ich glaube, wir hätten keine Folge darüber gemacht in unserem Podcast. Also von daher finde ich das sogar richtig, dass sie jetzt sagen, wir nutzen diese Aufmerksamkeit, wir nutzen das, was jetzt da besprochen wird und machen diesen Schritt und weisen darauf hin und die Leute kriegen es mit.
Und es könnte ja durchaus sein, dass noch andere Bundesligisten auch folgen. Also der VfB Stuttgart hat sich beispielsweise kritisch geäußert. Sie bleiben erstmal auf X. Mhm. Aber der VfB sehe mit großer Sorge eine offensichtliche Veränderung, indem der Inhaber Elon Musk über Beiträge und Eingriffe den Algorithmus erkennbar zugunsten seiner Ansichten und politischen Überzeugungen beeinflusst. Gerade der politische Diskurs in seiner Breite ist auf X immer mehr gefährdet. Das sagt der VfB zur dpa. Wie gesagt, sie sind jetzt noch dort, um, das sagen sie auch, ihre Werte und Themen zu vertreten. Ja. Kann man natürlich auch sehen, aber es ist natürlich, Es ist schwierig. In dieser Welt, muss man sagen, ist es schwierig, dann überhaupt das so richtig durchzuziehen, was so diese Werte angeht. Also da kannst du jetzt auch grundsätzlich über die ganzen FIFA-Themen sprechen, da kannst du über Sponsoren sprechen. Jetzt war gerade Jahreshauptversammlung in Dortmund, super Rheinmetall.
Super interessant.
Und das ist ja auch so eine Sache. Also wen nimmst du dann als Sponsor beispielsweise mit rein? Also ich glaube, wenn du halt an einer Ecke anfängst, müsstest du ja folgerichtig dann auch an anderen Ecken das machen. Und ich meine, es sind ja nicht nur Sponsoren wie Rüstungsunternehmen, die man dann diskutieren kann. Dann kannst du eigentlich viele Unternehmen diskutieren, die halt irgendwie im Großkapital sich zu Hause fühlen, und dann kann zum Beispiel der FC Bayern fast alle seine Sponsoren wahrscheinlich hinterfragen, ne? Ja. Und das ist so die Sache. Also das finde ich auch das Schwierige in einer sehr, sehr globalen und kapitalistischen Welt, das irgendwie durchzuziehen. Und trotzdem finde ich dann auch, ist es ein schönes und richtiges Zeichen, gerade wenn du sagst, yeah, well, dann sind wir halt irgendwo anders. Mhm. Wir brauchen Musk nicht und wir brauchen die Plattform nicht, und Zeichen gesetzt, und die werden zumindest nicht stärker dann dadurch.
Ja. Ja, absolut. Rheinmetall, das ist ein super Stichwort. Wir haben es jetzt gar nicht als Thema geplant, aber ich habe gestern noch mal ein bisschen darüber gelesen und gehört. Das ist auch schon ein schwieriges Thema in Dortmund, das muss man schon sagen. Dieses Thema wahre Liebe, und dann nimmst du 20 Millionen von einem Rüstungskonzern über, ich glaube, 5 Jahre oder sowas. Ja. Wirklich wahnsinnig schwieriges Thema. Und der gute Aki Watzke hat das ja versucht zu erklären und hat wirklich,
geschafft hat das nicht.
Nee, unfassbar, wie er auch versucht hat, alles zu umschippern, was auch nur ansatzweise irgendwie schwierig hätte werden können. Also das war schon kompliziert.
Da muss jeder seine eigene persönliche rote Linie auch finden. Also mal ein Schwank tatsächlich aus meinem Leben. Ich habe ja nun, bevor ich selbstständig wurde, bei PR-Agenturen gearbeitet. Bei einer haben wir zusammengearbeitet. Danach bin ich weitergezogen. War eine große Agentur mit vielen internationalen Kunden. Und ich habe einige Kunden betreuen müssen, bei denen ich mich nicht wohlgefühlt habe, ohne die jetzt namentlich zu nennen. Aber ich musste dann tatsächlich meinem Arbeitgeber auch eine rote Linie aufzeigen, als nämlich dann an mich herangetragen wurde, ach, wir haben hier ein Rüstungsunternehmen, für die müssen wir jetzt auch was machen, kommst du mit ins Team? Und da habe ich auch gesagt, never ever, verdammt nochmal. Und ich meine, natürlich kann man sagen, ja, Waffen sind, so naiv muss man auch nicht sein, die Welt ist, wie sie ist, und wir brauchen auch Waffen, um uns zu verteidigen. Aber ich weiß auch nicht. Also beispielsweise mal ein extremes Beispiel. Ein Unternehmen, was Landminen herstellt, also so eine richtig miese Art der Waffe. Da gibt es ja so Minen jetzt auch, die werden auch in der Ukraine eingesetzt. Da trittst du drauf, die springen noch hoch, sodass die quasi so der Hälfte des Körpers explodieren, damit die dir eben nicht nur die Beine wegreißen, sondern dich zerfetzen und du auf jeden Fall stirbst. Und ich finde, wer solche Waffen herstellt, also sorry, das kann ich nicht gut finden, da kann ich auch nicht sagen, wir brauchen solche Waffen, um uns zu verteidigen. Und demnach, also wahre Liebe sieht für mich anders aus.
Ja, und das ist auch, ich meine, wir haben jetzt auch bei der Agentur, bei der wir gemeinsam gearbeitet haben, kein Rüstungsunternehmen gehabt, aber das ist zumindest auch einer der Gründe, warum wir Alive gegründet haben, ich mit meiner Kollegin Luisa, eben, dass wir selbst entscheiden können, welche Unternehmen wir unterstützen und welche nicht. Ja. Und das machen wir, und da sind wir auch froh, dass wir zumindest uns nicht mit den Rheinmetalls dieser Welt auseinandersetzen
müssen. Und das meine ich, das muss jeder selber für sich entscheiden, ob er mit seiner Energie, die er jeden Tag so einsetzt, ob er damit versucht, die Welt zu verbessern, ob er versucht, sie zumindest nicht schlimmer zu machen, oder ob er sich sagt, am Ende verdiene ich hier Geld, es ist so, wie es ist. Das kann nur jeder für sich selber entscheiden.
So, jetzt waren wir bei großer Politik, bei wirklich wichtigen gesellschaftlichen Themen. Machen wir noch ein bisschen Fußball zum Schluss?
Machen wir noch ein banales Thema zum Schluss, ja. Also zum Abschluss wirklich noch ein unterhaltsames Thema. Hoeneß.
Yes!
Uli Hoeneß hat mal wieder einen rausgehauen. Vor dem 3-0 gegen Augsburg sagte er in seiner gewohnt bescheidenen Art bei einem Forumsgespräch in Zürich, was ich zusagen kann, ist die deutsche Meisterschaft. So, Jens, erstmal inhaltlich, was hast du denn? Hat er recht?
Also zunächst mal herzlichen Glückwunsch, ne? Lieber Nils, als Bayern-Fan zum Gewinn der deutschen Meisterschaft. Schon im November,
ja,
ist gut. Vielen Dank. Was sage ich inhaltlich? Also, ich habe die Bayern von Anfang an als Meister getippt.
Das kann ich bestätigen.
Genau. Ja. Ich finde, es ist deutlicher, als ich das erwartet habe, zwischen den Bayern und, sagen wir mal, den für mich größten Konkurrenten Leipzig und Leverkusen. Ich glaube auch, dass sie Meister werden. Die Frage ist, ob man das jetzt schon sagen sollte.
Ja, das ist ja wieder eine andere Frage. Interessant ist ja übrigens auch, er hat ja, glaube ich, auch Leipzig und Leverkusen als größte Konkurrenten genannt. Die Dortmunder hat er nicht genannt.
Ja, gut, die Frankfurter müssen erstmal,
hat er nicht genannt. Ne?
Ja, die Dortmunder müssen erstmal irgendwie versuchen, ein Auswärtsspiel zu gewinnen.
Das stimmt. Aber ich meine, wir kennen Uli Hoeneß, das ist natürlich auch ein bisschen Disrespect in die andere Richtung immer. Ne? Also, ja. Ihr kennt unsere Meinung zu Uli Hoeneß. Ich bin bekennender Bayern-Fan und ich weiß auch, was Hoeneß für diesen Verein geleistet hat. Und trotzdem muss man natürlich wieder sagen, meine Güte, so eine Aussage muss man ja einfach nicht machen. Es ist keine Überraschung, dass er sie macht. Und das ist auch vielleicht aus einem Gefühl der Freude, der Zufriedenheit, des Stolzes heraus, dass es gerade so gut läuft. Und das sei ihm auch zugestanden. Und trotzdem finde ich es einfach deswegen schwierig, weil es ein bisschen respektlos den anderen gegenüber ist und auch fast so ein bisschen respektlos dem eigenen Team gegenüber, so als wäre das so ein Selbstläufer. Mhm. Und ich glaube, es sieht deswegen nur so gut aus bei den Bayern, weil die eben sich jede Woche den Arsch aufreißen und weil Kompany dann so eine gute Arbeit macht. Und das dann so zu verkaufen, wie er das läuft schon, so ist es halt nicht. Und Kompany macht es ja genau anders. Der spricht ja nie vom Endziel, sondern er sagt immer das nächste Spiel. Mhm. Und das macht Hoeneß halt genau andersrum jetzt. Und ja, gut.
Ich sag mal so, wir könnten hier wahrscheinlich jede Woche ein Zitat von Uli, wir könnten so eine Rubrik aufmachen. Genau. Was hat Uli in dieser Woche wieder für Hoeneß Quatsch Hammer erzählt?
Ja, genau.
Ich habe am Sonntag irgendwie den Doppelpass geguckt und da hat Markus Babbel was Witziges gesagt. Er sagte, ja, also für mich kommt es schon fast ein bisschen spät. Früher hat der Uli schon vor der Saison gesagt, na klar werden wir Meister, was ist denn hier los? Dass er das im November sagt, ist für ihn jetzt nicht sonderlich überraschend. Ich gebe dir recht. Ich glaube, was er halt immer noch mal macht, er ist schon stolz drauf, dass das jetzt wieder so läuft und dass alle wieder an einem Strang ziehen und dass sie mit Vincent eingefunden haben, der das Team wieder auf Vordermann bringt. Und so die Spitze geht immer auch ein bisschen in Richtung Thomas Tuchel.
Ja, das stimmt.
Der Tuchel kriegt das auch stimmt. immer, weil er immer dann auch noch mal sagt, ja, wir haben jetzt einen Trainer, der macht das so und so und so. Und augenscheinlich hat der Trainer davor das nicht so gemacht. Ja, also das kann er sich auch nicht verkneifen. Mein Gott, ist der Uli.
Solange der Uli da noch was zu sagen hat, wird es niemals so sein, dass die Kommunikation des FC Bayern wirklich gleich ist. Im Sinne von, wir haben eine Sprache und wir haben eine Art der Kommunikation. Weil ich halte es für genau die richtige Herangehensweise, dass das Kompany jetzt so macht, wie es auch Alonso im letzten Jahr bei Leverkusen gemacht hat, zu sagen, das nächste Spiel ist das Entscheidende. Und gar nicht über Titel zu reden. Du machst dir doch nur unnötig selber Druck. Das sind Aussagen, die fallen dir im schlechtesten Fall irgendwann wieder auf die Füße. Aber Uli kann es einfach nicht anders.
Das muss man sagen. Ich finde dieses Understatement von Vincent Kompany schon fast ein bisschen lahm. Ich meine, du bist beim FC Bayern, da wird von dir der Titel erwartet und das kannst du doch auch sagen. So dieses immer, wir denken von Spiel zu Spiel. Ich finde schon, dass du als FC Bayern sagen musst, wir sind der FC Bayern, wir wollen Meister werden. Ja, die haben mit Abstand den höchsten Etat. Die geben mit Abstand am meisten Geld für Spieler aus in der Bundesliga. Du musst als FC Bayern Meister werden. Das ist nicht anders. Das war vielleicht vor 10, 15 Jahren war das noch anders oder vor 20 Jahren. Da war diese Schere noch nicht so weit auseinander wie jetzt. Aber da war sie auch schon weit auseinander, aber gefühlt hat sich das alles nochmal potenziert. Ja. Und du musst als FC Bayern Meister werden und das kannst du aus meiner Sicht auch sagen.
Ich weiß gar nicht, ob er es nicht gesagt hat, Kompany, aber ich glaube, das sind auch zwei verschiedene Sachen, weil ich glaube schon, dass er auf der einen Seite sagen kann, wir wollen Meister werden, aber ich glaube, dass dieses von Spiel zu Spiel, das ist bei ihm kein Understatement, sondern ich glaube wirklich, der denkt so. Und ich glaube, genau das vermittelt er auch der Mannschaft. Dass eben jedes Spiel gefühlt ein Finale ist. Und ob du jetzt 3 Punkte gegen Augsburg liegen lässt oder gegen Dortmund am nächsten Wochenende, ist halt am Ende scheißegal. Dir fehlen halt 3 Punkte. Und ich glaube, das ist die Denke, die dich erfolgreich macht. Einfach jeden Job mit voller Akribie, mit voller Professionalität anzugehen. Und ich glaube gar nicht, dass das Understatement ist, sondern der ist so. Der denkt so und ich glaube, das ist eine gute Denke, wenn man Erfolg haben will. Und ich glaube trotzdem, dass der natürlich auch weiß, und da müssen wir nochmal nachgucken, ich weiß nicht, ob er es jemals öffentlich gesagt hat, von wegen, wir wollen Meister werden und so, aber natürlich ist das so.
Klar. Ich glaube, jetzt steht ja die Woche der Wahrheit an für den FC Bayern. Spannend, also dieses Spiel-für-Spiel-Denken wird jetzt nochmal richtig interessant.
Auf PSG, jeden Fall.
dann auswärts in Dortmund und dann zu Hause DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen. Das sind Bretter.
Das sind Bretter und also ich mal den Teufel an die Wand. Wenn die jetzt beispielsweise heute Abend gegen PSG verlieren, wenn sie im Pokal rausfliegen und gegen Dortmund nicht gewinnen, dann hast du gleich eine ganz andere Stimmung in München. Ich hoffe nicht, dass es passiert und ich glaube es auch nicht. Ich glaube, dass die Bayern gut gerüstet sind und würde sogar tippen, die gewinnen die drei Spiele allesamt. Aber wow, das könnte schon noch spannend werden.
Ist es heute in München oder in Paris? Es
ist in München.
In München, ja. Da sieht PSG meistens nicht so sehr gut aus.
Das stimmt. Die stehen auch mit dem Rücken zur Wand, die müssen auch gewinnen.
Ja.
Aber die Bayern müssen natürlich auch in der Champions League nochmal zeigen, weil das ist ja das, was auch im Doppelpass wieder gesagt wurde. Ja, in der Liga läuft es ja, aber international. Ich finde trotzdem, wenn man die Spiele sich anguckt, ich mache mir keine Sorgen, die Bayern werden in die nächste Runde kommen. Ob sie jetzt direkt unter die ersten acht kommen oder dann Playoffs spielen, ist am Ende auch scheißegal, außer dass du halt dann ein paar Spiele mehr hast. Aber die Bayern werden da ja sich durchsetzen. Aber im Pokal, ich glaube, der Pokal ist schon ziemlich fest eingeplant dieses Jahr in München. Auch wenn das außer Uli Hoeneß vielleicht keiner laut sagt. Aber ich glaube, das wird vor allem wichtig. Also ich meine, Champions League kannst du immer noch ein bisschen reparieren. Wenn die jetzt gegen Dortmund nicht gewinnen würden, wäre es auch kein Drama. Sie haben 6 Punkte Vorsprung. Aber Pokal wird, glaube ich, ganz wichtig. Ja, das wird spannend.
Dann müssen wir mal gucken, wann wir kommende Woche aufzeichnen. Ob wir das dann vor dem Bayern gegen Leverkusen Spiel machen oder sogar hinterher.
Vielleicht ist sogar cooler das hinterher. Das macht
wahrscheinlich Sinn.
Ja, das stimmt. Da können wir mal gucken, ob ich recht habe mit meiner hoffnungsvollen Prognose, dass sie jetzt 3 Spiele gewinnen. Mal sehen.
Mal gucken.
Ja, ihr Lieben, schön war es, dass wir uns mal wieder gehört haben. Jens, schön war es, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Ja. Bis Weihnachten haben wir noch ein paar Wochen, also wir werden uns bis Weihnachten auf jeden Fall das ein oder andere Mal auch noch wiederhören. Und bis dahin, Freunde, holt noch ein paar Weihnachtsgeschenke, ist nicht mehr so lang. Ich habe heute wieder ein paar Pakete bekommen. Also Gott, in 4 Wochen ist Weihnachten.
Auf jeden Fall.
Meine Güte.
Ja, hier werden auch schon die Tage gezählt.
So, und gerade vor dem Hintergrund, was wir heute so besprochen haben, auch politisch, kann ich nur sagen, bleibt besinnlich, bleibt entspannt, bleibt im Gespräch. Ciao, ciao.
Ciao.